Ich habe versucht, beim Agape-Frühstück vor 2 Wochen bereits etwas anzufangen, einen Gedanken anzustoßen. Und zwar betrifft der unsere Position, die wir haben bei Gott. Und zwar nicht alle Menschen, sondern diejenigen, die Jesus zum Herrn gemacht haben, die sich entschieden haben, zu Gottes Volk zu gehören, die sich entschieden haben, Jesus nachzufolgen. Was ist denn jetzt unsere Position, die wir haben? Und der Autor des Buches, das ich momentan lese, geht davon aus, spricht davon, dass wir eine Position der Macht haben. Und zwar zum Zeitpunkt unserer Taufe werden wir in das Reich Gottes versetzt. Kommen wir zu Gott. In dem Moment, wo du getauft wirst, wirst du reingewaschen von deinen Sünden. Es wird dir alles vergeben. Und du bist von dem Moment an in Gottes Augen ein Mensch, der nie gesündigt hat, der nie aus seiner Nähe nie weg war von seiner Nähe, der immer bei Gott war. Und das ist die Position, in die Gott dich gestellt hat. Ich habe versucht, so ein Beispiel zu machen, dass es rundherum um dich ein Kriegsfeld gibt, ja, ein geistliches Kriegsfeld, wo alle möglichen Dinge gemacht werden, die Menschen eigentlich nicht tun sollten, wo viel Lästerung ist und andere Dinge, Diebstahl und sonstige Sachen, böse Worte gesagt werden. Es ist eine schlüpfrige, graue Gegend, um die, in der du dich da drinnen bewegst. Und mittendrin ist, ähnlich wie dieser Ayers Rock in Australien, wenn ihr das Bild vor dem habt, so ein Fels. Und auf diesem Fels hat Gott eine Burg gebaut. Und in dieser Burg wohnst du von nun an bei Gott. In diese Stellung hat er dich gebracht. Das heißt, er hat dich aus diesem Kampffeld herausgeholt, er hat dich aus diesem düsteren Gegend herausgeholt und in diese sichere Stellung gebracht, auf dieser Burg. Auf dieser Burg ist ein Zaun drumherum, nicht nur ein Zaun, sondern eine Burgmauer drumherum gebaut, sind Abwehrdinger da, damit die Pfeile abgewehrt werden können. Also ein Ort der Sicherheit, ein Ort der Ruhe. Und er hat dir Macht gegeben. Er hat dir Macht gegeben und Menschen, denen Macht gegeben wird, sei es jetzt in der Politik, weil sie gewählt werden in ein hohes Amt, oder in der Wirtschaft, in einem Unternehmen, ein großes Unternehmen, dort hineingesetzt werden, aufgrund ihrer Fähigkeiten, Mitarbeiter zu führen, oder beim Militär, jemand, der einen sehr hohen Rang hat. Jemand, der Macht hat, gibt Befehle, sagt, was zu tun ist. Natürlich im Wohlgesonnen und natürlich der Versuch, mit der Verantwortung umzugehen, aber er gibt Befehle. Und genau in dieser Position sind wir im geistlichen Kampf in Gottes Augen, in einer Machtposition. Das wird schon früh deutlich, und zwar im ersten Buch Mose, ganz vorne, ist eine berühmte Geschichte, berühmt deswegen, weil es sehr dunkel ist, und zwar ist es der erste Mord, der in der Bibel beschrieben wird. Und es war ein Mord deswegen, weil der eine dem anderen etwas neidisch war. Da hat der eine Bruder den anderen ermordet, weil der etwas hatte, was er gerne gehabt hätte. Und vielleicht sind viele, viele Morde seitdem passiert aus nur dem einen Grund. Weil der eine was hatte, was ich gerne hätte. Vielleicht sind auch deswegen Kriege ausgebrochen, weil ein Land etwas hätte, was der Fürst des anderen Landes gerne gehabt hätte. Und dieser Mord wird hier beschrieben, oder kurz bevor es passiert, wird etwas gesagt. Und zwar Gott spricht zu Kain. Kain hat Abel erschlagen, er sagt zu ihm, ist nicht so, wenn du fromm bist, kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen. Das heißt, der Mensch, der den Blick senkt und vielleicht zornig ist und hat die Sünde, die schon vor der Tür lauert und sie verlangt nach dir. Sie möchte nach dir greifen, sie möchte dich umklammern, sie möchte dich sich zu ihr ziehen. Und jetzt kommt aber der Befehl Gottes, jetzt kommt die Antwort Gottes. Du aber herrsche über sie. Du bist jetzt in der Position zu sagen, nein, geh weg. Nein, ich will nicht. und sie muss von dir weichen. Das hat ein Mensch ohne Christus nicht. Ohne den Heiligen Geist kann ein Mensch das nicht. Er weiß vielleicht gar nicht von dieser Kraft. Aber du hast diese Kraft. Du hast diese Kraft, diese Macht bekommen, Nein zu sagen. Geh weg von mir. Das befehle ich dir. Sehen wir dann auch im Neuen Testament. Im Römerbrief beschreibt das Paulus ganz gut. Und zwar kann ich kurz vorlesen aus dem 6. Kapitel. Einige Verse, wo er sagt, so lasst nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leibe und leistet seinen Begierden keinen Gehorsam. Auch gebt nicht der Sünde eure Glieder hin als Waffen der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die tot waren und nun lebendig sind und eure Glieder Gott als Waffen der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht herrschen können über euch, weil ihr ja nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Also die Sünde hat keine Macht mehr über uns. Das bezeugt auch der Apostel Johannes. Hier sagt Jesus, wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Also Jesus hat seine Nachfolger befreit und sie sind frei. Sie sind plötzlich in dieser Machtposition, sagen zu können, geh weg von mir, weiche von mir, weiche zurück, Satan, und er muss zurückweichen, weil du in dieser Machtposition stehst. Im Kolosserbrief beschreibt Paulus, was Christus genau gemacht hat. Zuerst gibt es ja diese berühmte Stelle in Kolosser 2, 14, wo es heißt, dass der Schuldbrief mit unseren Sünden, der mit seinen Forderungen unserer Sünden gegen uns da war, den hat er ans Kreuz genagelt. Und dann sagt er, er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus. Welche Mächte meint er? Er meint die finsteren Mächte, die dunklen Mächte, die satanischen Mächte. Er hat sie ihrer Macht entkleidet. Und er hat sie bloßgestellt. Er hat sie peinlich an die Wand gestellt. Er hat sie ausgelacht quasi. Es gibt ja in diesem Sport, Krieg oder was auch immer, gibt es ja den Begriff des Sieges. Das heißt, eine Fußballmannschaft gewinnt gegen die andere 3-2. Das ist der Sieg. Und dann gibt es den Triumph. Und der Triumph ist das, was nachher passiert, dass in den Straßen gefeiert wird, dass die Fans der siegreichen Mannschaft die Fans der Unterlegenen verhöhnen. Das ist dieser Triumph, wo der Sieg eben zelebriert wird. Und das war zum Beispiel damals im Römischen Reich, zur Zeit, wo auch Paulus ja gelebt hat, war es üblich, dass der siegreiche General, wenn irgendwo ein Volk unterworfen wurde, der durfte in Rom auf so einen Streitwagen durch die Straßen ziehen. Meistens wurden die Könige oder die besiegten Könige oder Feldherren oder was auch immer hinten an diesen Streitwagen angebunden. Und der siegreiche General stand auf diesem Triumphwagen und wurde durch Rom geführt. Das war eine Art und Weise, wie siegreiche Menschen eben gefeiert wurden. Und das gilt auch für uns. Wir sind auf diesem Streitwagen mit Christus. Und hinten sind die ganzen Mächte, Satan angekettet. Und die Dämonen und die bösen Geister angekettet. Und wir stehen und ziehen mit Christus durch die Straßen als Sieger, weil wir überwunden haben. Dieser Satan hat im Prinzip nur noch eine einzige Macht. Aber die ist halt so groß, dass sie immer wieder dazu kommt, dass Menschen verführt werden. Er hat die Macht der Lüge. Er kann von da hinten hochrufen, bist du dir sicher, dass hier alles gut ist? Bist du dir sicher, dass deine Begierden besiegt sind? Er kann dir Unsicherheiten einflüstern. Und sehr schnell sind leider Christen bereit, von diesem siegreichen Triumphwagen runterzusteigen, sich hinten mit Satan anketten zu lassen und lieber ihm zu folgen, weil sie das gewohnt sind. Anstatt mit Christus auf dem Triumphwagen zu stehen und ein Sieger zu sein, dieses siegreiche Leben zu führen, das Gott dir geschenkt hat mit Jesus. Satan hat die Macht der Lüge. Satan möchte uns vor allem aus der Nähe Gottes weglocken. Satan will uns dorthin führen, wo Paulus war. Paulus beschreibt in Römer Kapitel 7, Vers 15, ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Ich möchte das eine machen, das Gute, und ich mache das Böse. Und ich möchte das Böse nicht machen, aber ich mache es. Ich kann nicht mehr. Und das beschreibt Paulus, wie er gelebt hat, bevor er Christus kennengelernt hat. Wie er sich bemüht hat, Gott zu gefallen. Wie er sich bemüht hat, Dinge besser zu machen, und sie sind schlechter geworden. Und dann hat er Christus kennengelernt und hat gesagt, es ist alles nur noch Dreck. All mein Wissen ist das Allerletzte. Christus ist einfach alles geworden, weil er verstanden hat, was Jesus gemacht hat. Aber Satan will die Menschen davon weglocken aus der Nähe von Jesus und sie in einen eigenen Kampf führen. Sie versuchen zu lassen, selber das alles hinzukriegen aus eigener Kraft. Das ist die traurige Wahrheit. Petrus warnt in seinem Brief vor dieser Schlange. Er warnt in diesem Brief vor dem Satan. Er sagt hier, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Hier steht nüchtern. Nüchtern kann man sein, wenn man nicht betrunken ist, ja? Ist so üblich. Nüchtern heißt aber auch, sachlich zu sein. Nicht zu schwärmen. Sich nicht in Gedanken irgendwo reinzufliehen, oh, ist alles gut, alles wird, sondern die geistliche Realität vor Augen zu haben. Es gibt Gott und seine Engel, aber auch es gibt Satan und seine Dämonen und diese Mächte. Das vor Augen zu haben, zu sagen, es gibt sie, die geistliche Realität. Es gibt eine Position, die ich erhalten habe von Gott als Geschenk, die Position auf dem Triumphwagen, die Position in der Burg, in der Sicherheit, in der Zuversicht, die ich habe. Aber es gibt da draußen auch die Schlange. Und diese Schlange hat Macht. So nüchtern zu sein, sachlich zu sein, geistlich sachlich zu sein, nicht zu schwärmen, nicht die Sinne zu berauschen. Das ist gerade in einer Stadt wie Hamburg, in einem Land wie Deutschland, das so reich ist und so viel anzubieten hat, wo du dir einen Klick ein Video holen kannst, wo du dir irgendwo hingehen kannst, was kaufen. Du brauchst nicht einmal das Wohnzimmer zu verlassen. Ja, der Paketdienst bringt es, wenn es notwendig ist, nächsten Morgen vorbei. Du kannst dich berauschen mit Dingen, du kannst Sachen kaufen. Und dein Blick wird abgewendet. Das sind die Mittel, wie Satan arbeitet. Diese Jagd nach Zerstreuung. Immer wieder mit Satan rechnen. Johannes 8,44 wird er bezeichnet als der Vater der Lüge. Und im 2. Korinther 4,4 wird er gesagt, dass es der Gott dieser Welt ist. Also, klar zu werden, dass wir eine Triumphposition haben, dass wir eine siegreiche Position haben, dass Satan, der Widersacher, uns aus dieser Nähe von Jesus wegholen will. Den zweiten Punkt, den ich machen möchte, ist, wie wertvoll du bist. Wie hoch ist dein Wert? Ich habe vor einigen Wochen mal darüber gesprochen, über diesen Kinofilm, Der Soldat James Ryan. Noch einmal, um das kurz in Erinnerung zu rufen, das ist ein Hollywood-Film, Ende der 90er gemacht worden. Steven Spielberg war, glaube ich, der Regisseur. Auf jeden Fall Tom Hanks hat da mitgespielt und Matt Damon. Und da ging es darum, dass im Zweiten Weltkrieg eine Familie, eine Mutter, 4 Söhne in diesen Krieg entsandt hat. Und der erste, zweite und der dritte sind gefallen. Und es war nur noch der Jüngste da draußen. Und der General in den USA hat entschieden, dass er eine Truppe von 8 Mann in die Schlacht schicken wird, um diesen einen Gefreiten rauszuholen und zu seiner Mutter zu bringen. Dass nicht auch der letzte Sohn noch im Schlachtfeld fällt. Und jetzt entspinnt sich unter diesen 8 Männern, die auf der Suche nach dem einen sind, diese Frage, ja, ist der denn das wert, dass wir hier 8 Leute unser Leben aufs Spiel setzen, um ihn da herauszuholen? Am Ende des Filmes war es dann so weit, dass tatsächlich nur 2 überlebt haben, von denen, die ihn rausgeholt haben. Und er sich immer gefragt hat, bin ich denn das wert gewesen, dass 6 Männer gefallen sind, nur damit ich überleben kann? Aber wie wertvoll bist du in Gottes Augen? Wie viel hat er bezahlt für dich, damit du gerettet werden kannst? Gott hat alles, für ihn ist es nichts, einen Berg zu schaffen, ein schönes Tal zu machen, das Meer zu machen, die Tiere, er kann alles. Er hat die Schöpferkraft, er kann alles Geld, alles Gold, alle Diamanten dieser Welt, kann er auf einen Haufen zusammen machen. Würde er das für dich bezahlen, wäre das der Wert? Was ist das Höchste, was ein Gott geben kann? Was ist wertvoller als das Leben des eigenen Kindes? Das können nur Eltern nachvollziehen. Das können nur Eltern sagen, was gibt es Wertvolleres als das Leben deines Kindes zu geben und zu sagen, das seid ihr mir wert. Diesen Wert habt ihr bei mir. Und so wertvoll bist du in Gottes Augen, dass er bereit war, seinen Sohn für dich zu geben. Wie viel ist dir deine Freiheit jetzt wert, die du hast in Christus? Das, was Christus für dich gemacht hat. Wenn du die Straße lang fährst und du siehst auf eine grüne Wiese und da stehen 6, 7 Schrottautos, dann ist das nichts mehr als ein Schandfleck. Gibst du vielleicht um diese 6, 7 Schrottautos noch einen Zaun drumherum, dann ist es vielleicht schon Schrottplatz, sieht schon besser aus. Wenn du nicht nur einen Zaun drumherum gibst, sondern auch noch ein Gebäude um die Autos herum, dann hast du eine Werkstatt. Wie viel Zäune, wie viel Schutz errichtest du in deinem Leben, um deine Freiheit, die du hast, zu schützen? Ist dir das so viel wert, was du hast in Christus, damit du Zäune drumherum baust, damit der Feind nicht eindringen kann, damit es ordentlich und gepflegt aussieht? Baust du einen Schutzwall um die Dinge, die um dich herum passieren? Schützt du deine Freiheit, die du in Christus hast? Denn es kommt die Versuchung. Das wissen wir, dass Gott Versuchung zulässt. Du wohnst oben in deinem Zimmer, spielst gerade, unten klingelt dein Vater, macht die Tür auf. Da kommt der Bengel aus der Nachbarschaft. Oder die Göre. Und sagt, ich möchte gerne mit Bärbel sprechen. Vater, was willst du denn von ihr? Ich wollte mit ihr losziehen und ein bisschen mit dem Schlüssel Autos zerkratzen und ein paar Spiegel abbrechen. Und dann macht der Vater, sagt er, komm rein, geh hoch zu ihr. Denn ich weiß, dass meine Tochter würde so etwas nicht zustimmen. Ich weiß, sie hat die Verantwortung, sie hat dieses Verantwortungsbewusstsein, dass sie da jetzt nicht mitmachen würde. Und das ist die Versuchung. Gott lässt ja die Versuchung nur zu, bis zu unserer Kraft. Da steht geschrieben im 1. Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 13, kannst du es nachlesen. Nur bis an unsere Kraft, nicht drüber hinaus. Aber er lässt sie zu. Und es ist auch sowas wie ein Selbsttest. Nein sagen zu können, ja, beherrsche ich mich? Habe ich mich im Griff? Kann ich Nein zur Versuchung sagen? Kann ich Nein sagen? Geh weg von mir. Ich möchte in Christus sein. Ich möchte diese Freiheit leben. Ich möchte glücklich sein. Das ist auch ein Test, ein Selbsttest. Bin ich in der Lage, mich selbst zu beherrschen? Der Mensch, der am meisten in Gott gelebt hat, der Mensch, der sich so sicher war und mit so einem Selbstverständnis losgezogen ist, von seiner Position her, der wusste, wer er ist, der wusste, was sein Plan ist, was sein Auftrag ist. Und ich glaube, das ist auch der Grund gewesen, warum er die Leute so in Massen angezogen hat, warum sie gesagt haben, er lehrt nicht wie die Schriftgelehrten, sondern er lehrt mit Vollmacht. Das war unser Herr Jesus Christus. er war sich seiner Sache absolut sicher. Er wusste, wie er auf Leute zugehen kann. Er wusste, was er tun kann, weil er die Position bei Gott klar hatte. Da kamen zwei Brüder auf ihn zu und sagte eine: Jesus, ich möchte hier, dass du meinem Bruder sagst im Erbschaftsstreit, dass er mir mein Geld gibt. Ja, der Vater hat das Erbe ausbezahlt, der eine Bruder hat alles genommen und der andere hat nichts abbekommen oder so irgendwas muss das gewesen sein. Weist Jesus ihn zurück, sagt, wer hat mich zum Erbschlichter für euch gemacht? Ja, mach ich nicht. Sagt er einfach, nein. Er hätte ja sagen können, du Bruder, teile mit deinem anderen Bruder. Nee, lässt sich da nicht über den Tisch ziehen. Die Schriftgelehrten fordern ihn heraus, zeig uns doch ein Wunder. Zeig uns doch, was du bist. Ja, so ein bisschen provokativ. Zeig doch mal, was du drauf hast. Nichts wird euch gegeben. Nicht ein Zeichen wird euch gegeben. Und er ging weiter. So sicher war er in seiner Position. Hatte überhaupt kein Problem damit. Und du kannst durch die ganze Schrift hindurchgehen, wenn du Jesus zuschaust, wie er redet mit den Leuten, wie er bei Zachäus einkehrt, ein Zöllner, wo man nicht hingeht und wo sich die Schriftgelehrten aufgeregt haben darüber, wie kann er da reingehen? Wie kann er mit einer Prostituierten reden? Ja, wie kann er überhaupt mit einer Frau reden? Jesus hat nie ein Problem damit gehabt, weil er sich seiner Position, die er bei seinem Vater hatte, absolut sicher war. Und in diese Sicherheit möchte er uns reinführen, dass wir aus dieser Sicherheit arbeiten, leben, machen, unseren Tag bestreiten und Jesus dienen. Und Satan möchte uns genau da wegholen, weil dort werden wir gefährlich für ihn. Und das müssen wir uns hinter die Ohren schreiben, dass wir das vor Augen haben, welche Position wir bei Gott haben, in welchen Stand der Berufung er uns geführt hat. Jesus hat auch eine Frau am Sabbat geheilt. Das war streng verboten, am Sabbat zu arbeiten. Man kann doch nicht jemanden heilen, gesund machen. Er regt sich fürchterlich auf darüber, dass eine Frau 38 Jahre lang krank war. Oder eine andere Frau 18 Jahre lang krank war. Nicht 18 Jahre war das, Entschuldigung. Vom Satan gebunden, sagt er. Die Schriftgelehrten haben nichts Besseres zu tun, als einen Fehler zu suchen, dass man doch nicht am Sabbat etwas tun könnte. Und Jesus entgegnet voll. Er geht in den Tempel hinein und stößt die Tische der Wechsler um. Ja? Das war eine Geschäftemacherei. Ja? Die Juden mussten ja einmal im Jahr in den Tempel gehen, um Opfer zu bringen. Und da waren Geschäftemacher, da waren Geldwechsler, die haben gesagt, okay, hier kannst du dir ein Opfertier kaufen, du kommst aus einem anderen Land, kein Problem, wir wechseln dir auch dein Geld. Das war eine tolle Geschäftemacherei, direkt um den Tempel herum oder in der Nähe des Tempels, im Prinzip in den Vorhallen des Tempels, ja, wo auch die Heiden sein durften. Da stieß er die Tische um und hat damit mit seiner Geißel die Leute rausgetrieben. Das muss ein Riesenwirbel gewesen sein. Er als Einzelner gegen alle. Das machst du nur, wenn du dir bewusst bist, wer du bist und wer hinter dir steht. David hat das auch einige Male gezeigt. Auch andere hatten einige Male gezeigt, dass das geht. Josef ist ein ganz bekanntes Beispiel dafür, der Nein gesagt hat, der sich geschützt hat vor diesen Dingen. Und da gibt es noch viele, viele, viele andere Punkte. Da könnte ich jetzt noch eine Stunde predigen, einfach nur zu zeigen, was Jesus gemacht hat, welche Position er hatte, die wir jetzt durch ihn, mit ihm auch haben. Dass wir uns das hinter die Ohren schreiben, dass wir uns das merken, das wünsche ich mir für jeden von euch. Amen.